Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 175 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 5. April 2024. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk sprechen wir über die Inflation und einen Hörerbrief zur Riester-Rente.
Außerdem haben wir uns mit Arne Bröker vom Assekurateur Agencio über Versicherungen auf Campingplätzen unterhalten.
Und in den News der Woche streitet die Ampelkoalition schon wieder über ihren gerade vorgelegten Entwurf zum Rentenpaket 2. Der Chef der Krankenkasse DAK warnt vor kräftig steigenden Beiträgen zur gesetzlichen Krankenversicherung. Versicherer befassen sich mit Sturzfluten und mehr Menschen empfangen Geld aus der Grundsicherung.
Aber erst...
Aus der Redaktion.
Ich habe mal wieder ferngesehen. Das lenken die Leute, ich gucke die ganze Zeit nur fern. Also eigentlich lese ich sehr viel, aber da ich hier mit bei meiner Mutter ja bin, die guckt gerne fern abends. Na, gucke ich natürlich mit, sonst ist sie einsam.
Sag mal, welchen Sender du geguckt hast.
Es war schon wieder RTL.
Toll.
Genau. Nachrichten tatsächlich, Nachtjournal. Und da ging es um einen Kassenzettel von 2002. Den hatte eine Tochter gefunden von ihrer Mutti. Den hatte die irgendwie aufgehoben. Weiß nicht, warum man so lange einen Kassenzettel aufheben sollte, aber sie hat es getan.
Das ist Deutschland-Aufbewahrungsfrist.
Und passt ja dann sehr schön, sonst hätten wir heute kein Thema. Naja, fast.
Stimmt.
Auf jeden Fall war die gute Dame im Discounter einkaufen vor 22 Jahren und ist natürlich ganz interessant zu schauen, wie sich so die Preise entwickelt haben. Also, damals gab es 2 Kilo Kartoffeln zum Beispiel für 79 Cent. Das ist wenig.
War aber nicht Bio, oder?
Nein, nicht Bio.
Nein.
Dann gab es zum Beispiel einen Alpenmilchjoghurt für 29 Cent.
Mm.
haben wir noch Schönes? Die Kaffeesahne hat 34 Cent gekostet. Ein Leinsamenbrot 59 Cent. Also alles schön unter irgendwie. Sie hat nichts gekauft für mehr als 1 Euro. Also nichts hier auf dieser Liste hat mehr als 1 Euro gekostet. Sogar die Erdbeer-Bananen-Konfitüre hat nur 99 Cent gekostet. Insgesamt hat die Frau 17 Sachen eingekauft und dafür 9,33 Euro bezahlt.
Goldene Zeit.
Und dann haben die Kollegen von RTL, die haben dann eine Reporterin losgeschickt in den gleichen Discounter, genau den gleichen Discounter, und hat die heute dann mal die Sachen kaufen lassen. 2 Sachen hat sie nicht bekommen, aber heute hätte das 17 Euro irgendwas gekostet. Also sie haben ausgerechnet eine Preissteigerung von 85% im Vergleich zu damals. Ja, und ich fand das ganz, ganz witzig, weil ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, für die Inflation.
Das ist es, in der Tat.
Und dieser Kassenzettel ist wohl nämlich viral gegangen. Und ich habe dann gleich auch zu meiner Mutter gesagt, Mensch, das ist ja vielleicht dann mal ein guter Anlass für die Leute, drüber nachzudenken oder einfach mal zu sehen, so funktioniert tatsächlich Geldentwertung, Kaufkraftverlust über die Jahre. Über 20 Jahre ist ja eigentlich normal.
Mhm.
Und vielleicht bewegt sie das ja, so meine bescheidene Hoffnung, dass sie sich entsprechend auch mit ihrem Vermögen im Alter befassen und drüber nachdenken, wie kann ich denn dafür sorgen, dass in den nächsten 20 Jahren die Kaufkraft meines Vermögens etwas erhalten bleibt. Das könnte vielleicht der ein oder andere Vermittler, wenn er ins Beratungsgespräch geht mit Kunden, so sagen, habt ihr schon von dem Kassenzettel gehört? Habt ihr gesehen, wie sich das auswirkt in die Inflation?
Der Kassenzettel. Und dann fangen sie alle an, in ihren Portemonnaies zu kramen.
Und dann legt das Geld doch vielleicht nicht aufs Sparbuch, sondern nimm doch ein bisschen was ein bisschen mehr Rendite bringt. Und dann ist das Thema nicht so krass für dich. Ne? Also ich fand, das war einfach irgendwie so aus dem Alltag mal ganz cool, wie Inflation halt so wirkt.
Und ja, was mich aber immer wieder betrübt oder schockiert ist, wie geschockt dann die Deutschen so reagieren.
Ja, tatsächlich.
Und überrascht.
Ja.
Das Volk der Geschockten und Überraschten. Dabei ist doch eigentlich Inflation ein fester Bestandteil des kapitalistischen Wirtschaftssystems.
Genau.
Ja, das ist ja, also die Zentralbanken oder manche Volkswirte sehen das sogar als Schmierstoff.
Mhm.
Denn stetig steigende Preise, ja, jetzt darf ich mal aus der Volkswirtschaft. Jetzt kommt das Erklärstück. Ich neige zum Dozieren. Also wir haben damals in den 90ern haben wir im Studium noch gelernt, es ist wichtig, dass die Preise steigen, weil dann die Menschen ihre Ausgaben nicht weiter aufschieben.
Mhm.
Denn sie kaufen es heute, weil es heute günstiger sein tut als später. Wenn es teurer wird, kaufe ich es lieber jetzt und nicht später.
Ja.
So, das war damals so in Kurzfassung die offizielle Begründung. Da gibt es auch entsprechend viele Gegenargumente, die ja sagen, guck mal, in der Computertechnik, nehmen wir das Moore'sche Gesetz oder so, da hast du seit Jahrzehnten, hast du ja da eigentlich Deflation.
Mhm.
Na, du kriegst ja fürs selbe Geld ständig mehr Leistung. Bei Autos auch.
Ja.
Viel mehr Auto fürs Geld und trotzdem kaufen die Leute das Zeug. Denn ich will meine neue Glotze ja jetzt haben. Ich will ja, und nicht erst nächstes Jahr.
Weil jetzt ist EM.
Richtig. Und ich kann ja dann ein Jahr lang schon Filme gucken. Das heißt, dieses Argument lässt außen vor den Nutzen einer Anschaffung.
Mhm,
das darf man auch nicht vergessen. Und
das stimmt natürlich.
Jetzt darf ich noch die Sichtweise des Ostdeutschen mit reinbringen.
Aber immer.
Ja. In der DDR gab es ja staatlich vorgegebene Preise. Also wenn irgendjemand in der Quiz-Sendung euch mal fragt, was heißt eigentlich EVP? Das heißt einheitlicher Volkspreis.
Mhm.
Und das waren vorgegebene Preise. Und das war sozusagen Bestandteil der Planwirtschaft. Und als die Wende kam, wurde mal gesagt, jetzt wollen wir Kapitalismus, wir wollen Marktwirtschaft. Ja, Leute.
Das ist Marktwirtschaft.
Inflation gehört nun mal zur Marktwirtschaft.
Genau.
Das ist einfach Teil davon. Ne? Und ich habe das übrigens eben mal schnell ausgerechnet, Schmidti. Und zwar, wenn man aus 100 Euro in 22 Jahren 185 Euro macht, sind das 2,8%. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht, aber das ist jetzt noch keine exorbitant hohe Inflation, finde ich.
Geht, ist ja nur minimal über dem Ziel von 2%.
Über dem EZB-Ziel,
genau.
Richtig.
Ja. Ne? Geht doch. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, natürlich sind ja auch die Löhne in der Zeit gestiegen und so weiter.
Eben.
Und so fort. Also das ist ja, das schlägt ja nun auch auf die Inflation drauf.
Genau.
Ist ja auch ein Grund, warum jetzt zum Beispiel die Notenbanken abwarten mit den Zinsen, weil sie erstmal gucken wollen, wie sich zum Beispiel in Deutschland jetzt die Lohnsteigerungen, die ja nicht unerheblich sind, sage ich mal.
Bei manchen zumindest.
Bei manchen richtig. Zumindest. Wie sich die eben auswirken werden.
Mhm. Das sind auch die berüchtigten Zweitrundeneffekte.
Genau.
Und die warten die jetzt noch ab. Mhm.
Ja, aber wir haben, als wir uns darüber unterhalten haben, Scholle ja schon mal, haben wir eigentlich beide festgestellt, dass wir doch Fans der Marktwirtschaft sind, beziehungsweise der sozialen Marktwirtschaft.
Richtig.
Weil wir ja auch gesagt haben, der Markt an sich ist manchmal ein bisschen brutal.
Mhm.
Wer halt hinten runterfällt, fällt halt hinten runter, ist ihm egal.
Mhm.
Deswegen ist die soziale Komponente, die wir in Deutschland haben, die Umverteilung dann, ja, so eine schöne Sache. Also eigentlich, wenn man den Markt ein bisschen machen lässt und Angebot und Nachfrage das Ganze steuert, ist das schon nicht so schlecht.
Richtig.
Wenn halt nicht es sich um politische Märkte oder so handelt, dann wird es ein bisschen schwierig.
Richtig, genau. Und deswegen, wir hoffen, dass alle FDP-Funktionäre das jetzt auch gehört haben. Wir finden das manchmal schon ganz toll, aber wir mögen es auch, wenn die Starken den Schwachen helfen.
Genau.
Das ist dann diese Sozialkomponente.
Richtig.
Das mögen wir auch.
Das mögen wir auch.
So.
Genau.
Schimpfende Hörerbriefe bitte an
redaktion@pfefferminzier.de. Und da sind wir auch schon gleich beim nächsten Thema, denn...
Denn wir haben einen Hörerbrief bekommen.
Juhu!
Juhu! Und zwar bezieht er sich auf meine Tirade von letzter Woche über das Steuersystem und die Riester-Rente und diese ganze Bürokratie. Hört ruhig nochmal rein, Scholle in Rage. Aber das ist ein sehr schöner Hörerbrief, denn er kommt von Thomas Klim. Erstmal ganz vielen Dank, lieber Thomas. Und das ist ein ganz sehr, sehr wichtiger Hinweis, denn der Thomas beschreibt dort drin, wie manche Sachen schon von alleine gehen in der Steuererklärung. Oh, jetzt habe ich mich wieder total dämlich ausgedrückt. Also, man muss ja eigentlich in der Steuererklärung angeben, welche Riester-Beiträge man gezahlt hat und Rürup-Beiträge und so. Das soll man ja eigentlich angeben und wie das Einkommen im Jahr davor dann war. Ne? Denn alles andere wäre zu einfach. Jetzt hat der Thomas Klim darauf hingewiesen, und das ist sehr, sehr gut, dass das tatsächlich schon automatisch geht. Banken, er schreibt wörtlich, Banken und Versicherungen sind verpflichtet, die Beiträge an das Wohnsitzfinanzamt des Steuerpflichtigen zu melden. Und jetzt kommt der Punkt, und das wusste ich nicht, tatsächlich. Aha. Ja. Schimpfmails an redaktion@vermisst.de, Scholle sucht dir einen neuen Job. Ich wusste es nicht.
Nein, bitte nicht.
Der Riester-Kunde erhält seine Zulage automatisch, selbst wenn keine Angabe in der Anlage AV erfolgt. Das heißt, selbst wenn ich das nicht in die Steuererklärung reingeschrieben hätte, hätte meine Frau die Zulage oder würde meine Frau die Zulage bekommen. Es geht um den Riester-Vertrag meiner Frau. Und das wusste ich nicht, deswegen habe ich das alles reingeschrieben, konnte es aber auch nicht runterladen, weil meine Frau bei Elster nicht gemeldet ist. Also, und das war gerade so mein Ding. Bei mir hatte das alles geklappt. Ich hatte auf Runterladen gedrückt und dann war Rürup alles da. Mhm. Aber es ist einfach ein sehr schöner Gedanke, dass das auch so funktioniert, selbst wenn man das mal vergisst. Und dann, das geht dann auch noch weiter, prüft das Finanzamt, ob die Zulage besser ist oder die gesparte Steuer. Also das ist ja auch als Sonderausgabe absetzbar, so ein Riester-Beitrag. Und dann prüft das Finanzamt das für uns, das müssen wir also auch nicht machen, und sagt dann, was besser ist.
Na, das ist doch ein schöner Service vom Finanzamt.
Genau, und wenn es dann auch wirklich so klappt, und da habe ich ja mal so ein bisschen meine, ich bin misstrauisch. Aber wenn das so wirklich so klappt, dann ist es eine richtig tolle Sache, muss ich da sagen. Also vielen Dank für den Hörerbrief.
Wir sind auf deinen Steuerbescheid gespannt.
Nee, bei mir steht es ja drin.
Ach so.
Und ich musste in meiner Steuersoftware auch noch dann aber selber auch auswählen, ob ich Sonderausgabenabzug will oder Zulage, wobei die das wahrscheinlich auch trotzdem noch selbst entschieden hätten. Ey. Ja. Steuer.
Also, wer Erfahrungen dazu gemacht hat, gerne uns auch schreiben an.
An redaktion@pfefferminzia.de.
Genau.
Genau.
Im Gespräch.
Ah, wie schön. Die Tage werden länger. Und vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen wärmer. Und irgendwie hören wir schon die Campingplätze rufen. Aber Vorsicht, was da alles passieren kann. Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Arne Bröker. Er ist Leiter Produkt- und Partnermanagement beim Assecurateur Agencio und berichtet über ein riesiges Campingpaket aus seinem Haus. Versicherungen rund um den Campingplatz. Aber es geht selbstverständlich auch um Agencio selbst. Hören wir mal rein.
Hallo Arne, schön, dass du bei uns bist.
Danke für die Einladung, ich bin sehr gerne hier.
Dann erzähl uns doch erstmal, seit wann gibt es Agencio? Was macht Agencio?
Uns gibt es seit April letzten Jahres, also eigentlich schon viel länger davor, aber seit letztem Jahr April haben wir die Zulassung von der IHK. Und wir sind als digitaler und nachhaltiger Assecurateur unterwegs und arbeiten momentan im Bereich der Privatkunden sehr viel, entwickeln Produkte und bringen die an den Markt. Und wollen da eben halt auch die Nachhaltigkeit im Bereich der Versicherung stärken.
Okay, dann lass uns erstmal bei den Produkten beginnen. Was habt ihr denn da alles so da?
Da haben wir momentan die Klassiker draußen, wie eine Fahrradkasko, Hausrat, Privathaftpflicht, Hundehalterhaftpflicht.
Ist das ein Klassiker, die Fahrradkasko?
Naja, mittlerweile schon. Bei den Fahrrädern, die permanent neu auf die Straße kommen. Und wenn du durch Hamburg fährst, siehst du ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Fahrräder. Insofern würde ich sie schon als Klassiker bezeichnen.
Okay.
Und ganz neu, seit dem 19. März haben wir die Dauercamping draußen.
Die Dauercamping. Erstmal Fangfrage, wie viel campst du?
Ich camp relativ selten. Ich fahre höchstens auf dem Campingplatz, um surfen zu gehen mit meinen Kindern. Aber deswegen ist natürlich auch der Bezug da zu sehen, was dort alles geht oder nicht geht und wie wertvoll mittlerweile einige Camper doch geworden sind.
Was kann denn einem Camper passieren auf dem Campingplatz?
Eine ganze Menge kann ihm passieren. Also neben den täglichen Gefahren, Feuer, Leitungswasser, Sturmhagel, kann natürlich auch ein Einbruch passieren. Meine Photovoltaikanlage kann beschädigt werden. Vandalismus kann passieren. Gerade wenn eben halt Campingplätze mehr Durchgangsverkehr haben, können die Dauercamper da natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen werden. Mhm. Und was natürlich auch passieren kann jederzeit, dass man verunfallt, indem man aus dem Camper rausgeht, von seiner Parzelle runtergeht und dann vielleicht irgendwo über eine Baumwurzel, über ein Kabel oder ähnliches stolpert. Und dann hat man auch mal ganz schnell einen Arm gebrochen oder ähnliches.
Dann lass mich raten, ihr habt einen Unfall mit drin.
Sehr richtig. Wir haben einen Baustein mit drin und wir haben unser Produkt Dauercamping in einem Ökosystem eingebettet, dass wir daran arbeiten und das permanent weiterentwickeln, um eben halt einen geschlossenen Kreis zu haben. Das heißt, alles rund um das Thema Camping wollen wir gerne über dieses eine Produkt anbieten. Das heißt, wir haben die Dauercampingversicherung, wir haben Vandalismus, wir haben das Green Energy Paket für nachhaltige Versorgung mit Strom, also Photovoltaik. Wir haben das Outdoor Paket, das eben halt alles, was draußen ist, wie Fahrrad oder auch beispielsweise Kanus oder Surfbretter mit versichert sind, dann haben wir die Unfallversicherung mit drin. Wir haben eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht mit drin. Also wirklich, es wird immer größer und breiter. Und dann kommt jetzt noch eine Rechtsschutz dazu. Dann kommt noch eine Wohnmobil-Inhaltsversicherung. Das heißt, das Fahrzeug selbst, das ziehende Fahrzeug, der Inhalt des Wohnwagens ist mitversichert, wenn ich eben halt unterwegs bin. Weil gerade viele Dauercamper zwischendurch auch nochmal mit einem anderen Fahrzeug unterwegs sind und campen fahren. So, dass es eben halt wirklich rund um das Thema Camping dann ein geschlossener Kreis ist.
Ich tue mich jetzt auch gerade schwer, Lücken darin zu finden.
Die ausnahmsweise Kranken.
Kommt sofort, aber auf Fehmarn sind Campingplätze abgesoffen.
Ja. Da drin? Das ist eben halt die Definitionssache. Sturmflut ist grundsätzlich ausgeschlossen und wir haben auch eine Elementarschadenversicherung mit drin, die allerdings besagt, dass ich 500 Meter von einem Gewässer entfernt meinen Platz haben muss. Das kommt dann wieder auf die Lage des Campingplatzes an. Wenn ich vorne in der ersten Reihe an der Ostsee bin, dann ist es halt nicht möglich, da Elementarschäden mit abzusichern.
Mhm. Was hattest du jetzt gesagt, was noch fehlt? Ah, Ausland.
Die ausnahmsweise Krankenversicherung, genau. Weil das Produkt in 30 Ländern innerhalb Europas versichert werden kann. Also deutscher Versicherungsstandard für alle Dauercampingplätze rund um Deutschland herum, weil eben halt auch viele Personen, die gerade irgendwo im Grenzgebiet wohnen, nicht automatisch in Deutschland den Dauercampingplatz haben, sondern eben halt in den jeweiligen Anrainerstaaten. Dänemark, Belgien, Holland, Frankreich.
Die versuchen wir jetzt alle mal zusammenzutragen.
Nein.
Alle Nachbarländer Deutschlands. Aber ihr habt alle drin.
Ja, wir haben alle drin, genau.
Okay. Was kommt noch?
Also wir sitzen gerade daran, dass wir als nächstes unsere Rechtsschutzversicherung in den Markt bringen und dann eben halt gucken, dass wir die Wohngebäudeversicherung und die Unfallversicherung nachziehen, was eben halt auch für uns wichtig ist, um in der Kette der Nachhaltigkeit unterwegs zu sein, um eben halt zu gucken, dass wir dort mehr Produkte platzieren können, wo der Kunde Nutzen hat, aber eben halt auch der Vermittler und gleichzeitig wir als Agencio eben halt was Gutes tun, weil wir mit unserem Beitrag, den wir inkassieren, auch immer einen Anteil nehmen, um das zu stiften.
Wohin stiftet ihr das?
Wir stiften das ans IKV, das ist das Institut für Umwelt- und Klimaschutz der Versicherungswirtschaft. Das ist ein eingetragener Verein.
Sehr gut.
Und damit unterstützen wir nachhaltige Projekte. Und mit Nachhaltigkeit meinen wir eben halt nicht nur den Umweltgedanken, dass wir dort grüne Sachen machen, sondern eben halt auch alle Projekte unterstützen, die für die Agenda 2030 relevant sind. Momentan ist natürlich der Fokus noch sehr auf den Bereich Umwelt gelegt, weil wir jetzt letztes Jahr angefangen haben, für die Loki-Schmidt-Stiftung ein Stück Moor zu erwerben. Wir haben für das Ostsee-Informationscenter in Eckernförde gerade eine Spende übergeben, um eben halt ein Buch über Seegras zu unterstützen, um die CO2-Kompensation voranzutreiben, damit wir irgendwann vielleicht doch nochmal in die Lage versetzt werden, die 1,5 Grad zu erreichen. Aber das gelingt uns eben halt nur, wenn wir alle daran arbeiten. Und unsere Produkte sind eben halt auch über die klassischen Vergleicher zu beziehen. Und deswegen müssen wir halt auch immer da gucken, dass sie in einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis sind, mit dem Zusatznutzen, dass eben halt ein prozentualer Anteil des Beitrags des Versicherungsnehmers gespendet wird.
Wie viel Prozent?
Grundsätzlich spenden wir 1% des Versicherungsnehmerbeitrages und zusätzlich kommt von unserer Vergütung auch noch ein Anteil dazu, damit das IKV eben halt dort entsprechend über Beiträge verfügt.
Du hattest den Rechtsschutz erwähnt auf dem Campingplatz. Mir fällt sofort der Maschendrahtzaun ein. Also das ist das Erste, was ich so. Was für Rechtsschutzdinger? Also da fehlt mir jetzt gerade wirklich die Fantasie.
Naja, wenn ich ein Dauercamper-Verhältnis habe mit dem Platzbetreiber, ist es ja so, dass einige Platzbetreiber momentan versuchen, diese Plätze loszueisen und die dann eben halt attraktiver zu machen. Weil wir kommen ja aus einer Zeit von vor Corona, wo relativ viele Dauercamper waren und das Campingthema noch nicht so attraktiv war. Mittlerweile ist es ja so, dass Camping eine ganz, ganz hohe Bedeutung in der Gesellschaft gewonnen hat. Es wird sehr viel Geld ausgegeben und natürlich wird immer geguckt, wie kann ich meinen Platz optimal wirtschaftlich nutzen. Und da kann es dann immer mal dazu kommen, dass neben den Streitigkeiten zwischen den Anwohnern vielleicht auch die ein oder andere Rechtsstreitigkeit mit dem Betreiber passieren kann.
Das erinnert mich an Mieter und Vermieter.
Ist ein ähnliches so Verhältnis, ne? Ja, genau. Ja. In die Richtung geht das auch sehr stark.
Okay, dann bleiben wir mal bei diesem Ökosystem. Was für Objekte sind da Was ist da alles mit drin?
Grundsätzlich ist es ja so, dass ein Dauercamping-Verhältnis bestehen muss. Und da versichern wir den Wohnwagen, das Tiny House, das Mobilheim und alles, was eben halt dauerhaft auf dem Campingplatz abgestellt ist. Also auch drumherum das Vorzelt, das dann fest installiert ist. Das wird alles da über abgedeckt.
Und diese Tiny Houses, das sind ja diese kleinen Häuser, logisch. Aber die stehen auch inzwischen auf Campingplätzen?
Ja, die stehen auch auf Campingplätzen und werden da eben halt auch, also mittlerweile werden die dann auch von den Campingplatzbetreibern dort zur Verfügung gestellt und vermietet, weil sie da eben halt dann auch anderes Publikum bekommen als die reinen Camper, weil du ja auch selbst auf dem Campingplatz viel erleben kannst und das auch. Es ist ja sehr schön, also deswegen fahre ich ja auch zum Surfen mit meinen Kindern da immer hin, weil es eben halt ein sehr entspanntes Miteinander ist. Und dann kannst du eben halt da solche Tiny Houses mieten und kannst sagen, okay, ich bin eine Woche da oder zwei Wochen und kann eben halt den Luxus des Campens nutzen, ohne selbst die Investition für einen Camper tätigen zu müssen.
Behandelt man so ein Haus anders als ein Camper? Wahrscheinlich schon,
nein,
oder?
Nein, nee? Nein. Es ist tatsächlich so, solange es auf dem Campingplatz steht, ist alles identisch, weil du kannst da ja nicht großartig unterscheiden. Natürlich sind die Werte ein bisschen anders, weil die Tiny Houses doch relativ jung sind und hochpreisiger sind. Mhm. Und wir versichern zum Beispiel Wohnwagen bis zu einem Alter von 50 Jahren. Und da ist das Gefälle dann doch ein bisschen größer.
Wohnwagen bis 50 Jahre, meine Güte, ist das Ding überhaupt noch irgendwas wert?
Naja, es gibt ja auch Möglichkeiten zu sanieren und das Ganze entsprechend aufzuwerten. Und viele Leute nutzen das ja auch. Und gerade im Bereich der Camper ist es ja ein wirklich sehr attraktives Miteinander, dass man sich gegenseitig hilft und auch renoviert und macht und tut. Und da hat man eben halt den Vorteil, dass es dann auch für die einen entsprechenden Werterhalt gibt. Mhm. Natürlich ist der Innenausbau dann auch immer entscheidend. Ne? Wie stabil ist das Ganze? Und da wir ja auch komplett digital unterwegs sind, haben wir auch für solche Möglichkeiten, wenn jetzt zum Beispiel der Hersteller nicht mehr bekannt ist, die Möglichkeit, dass du das dann direkt auf der Homepage beantragen kannst und Fotos mit hochladen kannst, um eben halt sicher zu gehen, dass du dann auch Versicherungsschutz bekommst.
Mhm. Digital unterwegs ist ein gutes Stichwort. Stell dir vor, also jemand interessiert sich dafür, für das Ökosystem. Dauercamper hat einen Camper,
ja.
Will sich versichern. Kann der sich dann die Einzelteile selber zusammensuchen?
Ja.
Wie läuft das dann genau?
Also wir haben eine Abschlussstrecke, auf der der Versicherungsnehmer oder der Makler entsprechend direkt die einzelnen Bausteine anklicken kann und auswählen kann und auch immer sieht, was hat er jetzt versichert, was hat er nicht versichert. Und dann kommt alles in einer Police raus und dann hat er den Versicherungsschutz.
Und dann ist es
versichert, wenn die Beiträge gezahlt sind.
Okay. Hast du schon eine Wasserstandsmeldung, wie es anläuft?
Es läuft sehr gut an tatsächlich. Also wir haben schon die ersten Direktabschlüsse und Anfragen von Maklern, die natürlich auch sagen, es ist sehr interessant, das Produkt, weil ich eben halt die Möglichkeit habe, 30 Länder innerhalb Europa zu versichern. Mhm. Und damit ist es eben halt eine deutliche Besserstellung. Und ich habe eben halt auch die Gewissheit, dass ich als Versicherungsnehmer im Ausland deutschen Versicherungsschutz genießen kann. Mhm. Und da wir ja digital sind, hat der Kunde auch einen eigenen Zugang zum Kundenportal, hat permanent seine Unterlagen dabei und kann dann eben halt auch, wenn der Campingplatzbetreiber fragt, oh, ich brauche nochmal die Policenkopie für die Haus- und Grundbesitzerhaftlich, ja, das ist immer eine Voraussetzung, dass ich auf den Campingplatz darf, dass er dann eben halt sagen kann, habe ich hier, guck und ich kann es dir gleich rüber mailen und dann ist alles da.
Wunderbar, lieber Arne, dann danke ich dir ganz herzlich für die Auskünfte und wünsche euch noch alles Gute.
Dankeschön und viel Spaß noch.
Die News der Woche. Anfang März präsentierten Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, und Finanzminister Christian Lindner, FDP, noch gemeinsam das Rentenpaket 2. Aber jetzt gibt es schon wieder Streit, ob denn die geplanten Maßnahmen reichen.
Johannes Vogel, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion, hat den Entwurf in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kritisiert. Er findet, dass die Reformpläne noch nicht den Anforderungen des Koalitionsvertrags an generationengerechte Absicherung entsprechen. Damit greift er die viel geäußerte Kritik auf, dass das Rentenpaket 2 die jüngeren Generationen zu stark belastet.
Vogel fordert außerdem, dass der geplante Aufbau des Generationenkapitals in Richtung einer echten Aktienrente nach schwedischem Vorbild forciert werden sollte, wie es die FDP auch schon früher gefordert hatte. In Schweden fließt ein kleiner Teil der Rentenbeiträge nicht ins umlagefinanzierte System, sondern wird verpflichtend kapitalmarktbasiert angelegt.
Wer sich hierfür nicht selbst Fonds aussuchen will, investiert automatisch in den Staatsfonds AP7. Der FDP-Vize stellt im FAZ-Interview zudem die sogenannte Rente mit 63 in Frage und warb für, in Anführungsstrichen, eine echte Flexibilisierung des Renteneintrittsalters, die wegführt von der starren Regelaltersgrenze, wie wir sie bisher kennen.
Die SPD hat in Person von Katja Mast den Forderungen aber erstmal eine Absage erteilt. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion bewertet die Reform als generationengerecht. Mit dem Rentenpaket 2 stärken wir die Rente langfristig und sorgen dafür, dass auch jüngere Generationen von sicheren Renten profitieren werden, sagte sie der Rheinischen Post.
Der Vorstandsvorsitzende der Krankenkasse DAK Gesundheit, Andreas Storm, warnt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vor neuen Milliardenlöchern in der Kranken- und Pflegeversicherung. Beide Sozialversicherungen hätten mit höheren Ausgaben zu kämpfen als erwartet.
In der Krankenversicherung rechnet er bis zum Jahresende mit einem Minus von bis zu 2,5 Milliarden Euro, bei vorsichtiger Schätzung. Dadurch würden die Rücklagen auf 5,5 Milliarden Euro und damit auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestsumme sinken. Auch in der Pflegeversicherung werde seiner Ansicht nach das Geld nicht reichen und die gesetzliche Mindestrücklage sogar unterschritten werden.
Als Folge erwartet Storm, dass die Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung steigen werden. So sagt er, wir müssen bei der Krankenversicherung zum Jahresanfang 2025 mit einem Beitragsanstieg von 0,5 Prozentpunkten rechnen und bei der Pflegeversicherung von 0,2 Punkten.
Vor diesem Hintergrund beurteilt Storm einige Reformpläne von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, mit großer Skepsis und warnt vor Mehrbelastungen der gesetzlichen Kassen. Etwa für die Schaffung neuer Medizinstudienplätze oder für den Transformationsfonds, der den Umbau der deutschen Kliniklandschaft mitfinanzieren soll.
Der Klimawandel verändert auch Versicherungsrisiken. Nachdem Gefahren durch Hochwasser und Starkregen bereits in die Risikomodelle der Versicherer eingeflossen sind, soll künftig auch die Gefahr von Sturzfluten berücksichtigt werden. Das meldet der Versichererverband GDV.
Insbesondere die Juliflut 2021 habe demnach gezeigt, dass die bisherigen Hochwassersimulationen solche Sturzfluten nicht genau genug abbilden. In engen Gebirgstälern, in denen viel Wasser von den Berghängen stürzt, könnten die Flusspegel deutlich höher anschwellen als bei der gleichen Regenmenge im offenen Gelände. Damit seien auch Fließgeschwindigkeit und eben Zerstörungskraft des Wassers um ein Vielfaches größer.
Weshalb Sturzfluten nun eben als separate Gefahr in die Risikomodelle einfließen sollen? Im vergangenen Jahr hat der GDV bereits für 4 Testregionen, darunter das 2021 schwer getroffene Ahrtal, die Sturzflutgefahr modellieren lassen. Nun soll das großflächig für etwa ein Drittel aller Adressen in Deutschland geschehen. Erst einmal in den Mittel- und Hochgebirgen.
Die neuen Informationen sollen 2025 dann in das Geoinformationssystem CIRS-Geo einfließen. Das benutzen die Versicherer unter anderem, um Prämien von Elementarschadenversicherungen zu berechnen. Mehr als 22 Millionen Adressen sind in das System eingespeist. Bislang bildet CIRS die Risiken durch Hochwasser und Starkregen ab.
Über 1,2 Millionen Menschen haben im Dezember 2023 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezogen. Das sind laut Statistischem Bundesamt 22.000 oder 1,9% mehr als im Vorjahr. Kurzer Hintergrund: Anspruch auf Geld aus der Grundsicherung haben Erwachsene, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind oder das Regelrentenalter erreicht haben und ihren Lebensunterhalt nicht bezahlen können.
Etwas mehr als die Hälfte dieser Grundsicherungsempfänger sind bereits im Rentenalter. Die restlichen rund 520.000 Empfänger waren jünger und erhielten Geld, weil sie wegen Krankheit oder Behinderung nicht mehr als 3 Stunden am Tag arbeiten können. Sie sind also dauerhaft voll erwerbsgemindert.
Der Gesamtanstieg geht laut Bundesamt vor allem auf die Zahl der leistungsberechtigten Flüchtlinge aus der Ukraine zurück. Sie stieg auf fast 87.000 im Dezember 2023 und damit um 18,8% gegenüber dem Vorjahr. Seit 1. Juni 2022 fallen sie nicht unter das Asylbewerberleistungsgesetz, sondern haben Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, 12. Buch.
Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Abonnieren Sie die Woche doch gleich auf einer der gängigen Plattformen. Und hinterlassen Sie dort auch gerne eine Bewertung, wenn Sie schon mal da sind.
Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.